D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns im Hörsaal dreht sich heute alles um den Begriff, den unser Programm im Namen trägt.
Die Zukunft der Wissenswelt. Verfügungswissen. Orientierungswissen. Rausch des Wissenkönnens. Informationsmüll. Wissensmüll. Wissen ist eine unendliche Geschichte. Und Nichtwissen auch.
Wissenserhalt, Wissensaufbau, Wissenserwerb, Wissensaustausch.
Neu ist, dass eine Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, ihre Zukunft ohne Wenn und Aber auf das Wissen zu setzen beginnt.
Es gibt kaum einen Begriff, der heute mehr bemüht wird als Wissen. Wissen ist zum Zauberwort geworden, wenn es darum geht, über unsere Zukunft nachzudenken. Was hat es damit auf sich? Das erkunden wir heute hier im Hörsaal mit gleich zwei Vorträgen. Im ersten wirft Jürgen Mittelstraß einen philosophisch-theoretischen Blick auf das Wissen. Im zweiten geht es um die historisch-politische Dimension. Jürgen Mittelstraß ist Philosoph. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, heißt es heute oft. Mit diesem Begriff, sagt Mittelstraß, versuchen wir uns, unsere Gesellschaft und unser Leben zu begreifen. Was aber genau meinen wir, wenn wir von Wissen reden? Bei dieser Frage wird es knifflig. Aber gerade das mögen Philosophen. In seinem Vortrag unterscheidet Mittelstraß verschiedene Wissensbegriffe, erläutert, was sie bedeuten und wozu wir sie brauchen. Er hat seinen Vortrag am 5. März 2015 in Düsseldorf gehalten, zur Eröffnung der Tagung »Die Zukunft der Wissensspeicher – Forschen, Sammeln und Vermitteln im 21. Jahrhundert«. Organisiert haben diese Tagung die Gerda-Henkel-Stiftung und das Konstanzer Wissenschaftsforum.
Wissen ist eine unendliche Geschichte und Nichtwissen auch. Schon Aristoteles erklärte, dass der Mensch von Natur aus nach Wissen strebe, dass er sich im Wissen und durch das Wissen orientiere, dass er ein epistemisches Wesen besitze. Tatsächlich dreht sich, zumindest in der europäischen Geistesgeschichte, alles um das Wissen, in seinen sowohl philosophischen und wissenschaftlichen als auch in seinen handwerklichen und künstlerischen Formen. Und das Nichtwissen, damit der ständige Aufbruch in das, was man nicht weiß, ist immer dabei. Neu ist, dass eine Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, ihre Zukunft ohne Wenn und Aber auf das Wissen zu setzen beginnt. Wissensgesellschaft ist hier das Zauberwort, mit dem sich unsere Gesellschaft zu begreifen und mit dem sie ihre Zukunft zu gewinnen sucht. Suchen wir nach einer Definition, die diese Vorstellung und die mit ihr verbundenen Erwartungen spiegelt, so bietet sich die folgende an. Wissensgesellschaft, eine schon wirkliche oder erst werdende, ist eine Gesellschaft, die erstens über einen klaren Wissensbegriff verfügt und diesen zum Beispiel von einem reinen Informationsbegriff zu unterscheiden weiß, die zweitens ihre Entwicklung und damit ihre Zukunft auf die Leistungsfähigkeit des wissenschaftlichen Verstandes setzt, daher auch drittens im Wissen ihre wesentliche Produktivkraft erkennt und im Übrigen viertens zwischen Verstand als Ausdruck eines Verfügungswissens, eines Wissens, mit dem wir über die Welt verfügen, und Vernunft als Ausdruck eines Orientierungswissens, eines Wissens, mit dem wir das Verfügen orientieren, zu unterscheiden vermag. Soweit, so gut. Aber ist hier wirklich schon alles klar? Zweifel sind schon beim Wissensbegriff angebracht, der immer wieder mit dem Informationsbegriff verwechselt wird. Dabei ist Information doch nur die Weise, die Art und Weise, wie sich das Wissen transportabel macht. Zweifel aber auch bei der Unterscheidung zwischen verfügendem Verstand und orientierender Vernunft, wenn nämlich übersehen wird, dass das Rationale nicht per Definitionem auch schon das Vernünftige ist. Hier geraten wir schnell nicht nur in terminologische und praktische Schwierigkeiten, etwa wie ein vielbeschworener Wissenstransfer aus der Theorie in die Praxis aussehen könnte oder sollte, sondern auch in tiefgreifende Erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Fragestellungen. Doch das soll nicht das Thema unserer Tagung sein. Auch nicht die sich ebenfalls erkenntnistheoretisch nahelegende Frage, ob wir mit unserem Wissen irgendwann an Grenzen stoßen werden, die ein Nichtwissenkönnen dem Wissen zieht. Thema ist vielmehr das Problem, wie ein sicheres Navigieren in einer sich rasant verändernden, auf das digitale und immer machtvollere Technologien setzenden Welt des Wissens aussehen könnte, wie die Speicher auszusehen haben, in denen wir das Wissen sammeln, um aus ihnen gleichzeitig zu leben, und wie sich die lebensnahe und lebensfreundliche Grenze zwischen dem Wissen und dem Vergessen angesichts eines Wissens, das nicht vergessen will oder nicht vergessen kann, ziehen lässt. Dynamiken des Wissens, Wissensräume und Wissenswege sind die Stichworte dafür. Es geht um die Selbstbewegung des Wissens und wie es sich immer wieder neuen Geltung verschafft, um die institutionellen Formen des Wissens, in denen es sich Dauer verschafft, und um die alten und neuen Wege, auf denen das Wissen die Gesellschaft erreicht. Ausdruck einer sich verändernden Welt des Wissens ist vor allem ein rasantes Wachstum dieses Wissens, das unter anderem die Frage nach den zukünftigen Wissensspeichern so dringlich macht. Dabei ist auch hier bei der Vorstellung von einem nahezu unüberschaubaren Wissenswachstum noch vieles unklar. Gesprochen wird zum Beispiel davon, dass sich unser Wissen, allem voran unser wissenschaftliches Wissen, immer schneller vermehrt, möglicherweise etwa alle 5 Jahre verdoppelt. Das ist natürlich schon für sich genommen ein großartiger Ausdruck erfolgreicher Wissensbemühungen. Welcher Teil unserer Welt sonst könnte auch auf derartige, offenbar zuverlässige Wachstumsraten verweisen? Allerdings will hier sehr genau beurteilt werden, von welchem Wissen wir dabei sprechen. Wir zählen hier nämlich möglicherweise sehr viel Überflüssiges, Unbedeutendes, Redundantes. Im Falle des wissenschaftlichen Wissens nur die Publikationslisten der Wissenschaftler verlängerndes mit. Nicht alles Rechnen hinter dem Komma macht eben Sinn. Nicht alles, was man wissen kann, weil es unsere Instrumente zu registrieren vermögen oder weil es unseren Sammeleifer befriedigt, ist sinnvolles Wissen, bringt uns im Streben nach Einsicht und Wissen, relevantem Wissen, wirklich weiter. Da gibt es eben neben dem bekannten Informationsmüll, der unaufhaltsam wächst, auch etwas, das man als Wissensmüll bezeichnen könnte. Gemeint ist ein Wissen, das weder die Wissenschaft noch die Welt und eine Wissensgesellschaft wirklich brauchen. Oder kommt es darauf an, über das Lächeln bei Molière etwas zu wissen, ein altes Beispiel, oder über das Paarungsverhalten von Zwerghasen wissenschaftlich belehrt zu werden? Also ist es eine wesentliche Aufgabe, auch und gerade in einer Wissensgesellschaft, sehr genau zwischen einem relevanten Wissen, einem Wissen, das die Wissenschaft und uns weiterbringt, und seinen mehr oder weniger irrelevanten Ablegern und Seitenwegen zu unterscheiden. Eben dies scheint im Rausch des Wissenkönnens nicht mehr zu geschehen. Das Wissen in einer Wissensgesellschaft beginnt zu wuchern. Es verliert seine Nähe zur Urteilskraft und seinen orientierenden Charakter. Deswegen kommt hier noch ein ganz anderes Stichwort ins Spiel, wenn es um Fragen der Urteilskraft und der Orientierung in einer Wissensgesellschaft geht, auch wenn es in den Ohren mancher Herolde dieser Gesellschaft ein wenig verstaubt klingen mag, das Stichwort Bildung. Nach einer noch immer beherzigenswerten Definition Wilhelm von Humboldts heißt Bildung, so viel Welt als möglich zu ergreifen und so eng wie möglich mit sich zu verbinden. Wenn diese Welt eine Wissenswelt ist, sich zunehmend in diese verwandelt, dann kommt es nicht zuletzt darauf an, dieser Welt auch eine kulturelle Form zu geben, die nicht mehr einfach nur wieder die alte, etwa auf Bildung im allein rezeptiven Sinne setzende Kultur sein wird, die aber auch nicht bloß in technischen Belangen, die Wissenswelt und ihre ökonomischen Orientierung eingeschlossen, aufgehen darf. Noch einmal, die Zukunft der Wissenswelt und der sie bevölkernden Wissensgesellschaft wird in ihrem Vermögen liegen, zusammen mit einem klaren Wissensbegriff, ein Verfügungswissen, ein Orientierungswissen und einen tragfähigen Bildungsbegriff, der das Partikulare, das auch eine Wissensgesellschaft in ihren Teilen darstellt, nicht zum Universalen macht, zu einer Einheit zu bringen. Die Art und Weise, wie wir dabei mit unseren Wissensspeichern umgehen, wie wir sie bauen und welche Rolle wir ihnen im Leben der Gesellschaft zuweisen wollen, wird ein wesentlicher Beitrag dazu sein.
Der Philosoph Jürgen Mittelstraß über den Begriff des Wissens. Er hat seinen Vortrag im März 2015 in Düsseldorf gehalten, auf der Tagung Die Zukunft der Wissensspeicher der Gerda-Henkel-Stiftung und des Konstanzer Wissenschaftsforums. Im Anschluss an diese Einführung in das Thema hat Verena Metze-Mangold gesprochen. Ihr Vortrag hat den Titel Wissensgesellschaft als Idee des neuen Humanismus. Metze-Mangold ist Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission. Sie greift Mittelstraßes Unterscheidung zwischen Verfügungswissen und Orientierungswissen wieder auf und setzt sie in einen historischen Kontext. Gleichzeitig erzählt sie, wie der Begriff des Wissens in den letzten Jahrzehnten politisch immer wichtiger geworden ist und wie er heute, im digitalen Zeitalter, politische und gesellschaftliche Strukturen und Reformen entscheidend prägt.
Wir haben inzwischen ein Gefühl dafür bekommen, welche umstürzenden, geradezu revolutionären Veränderungen sich mit der Digitalisierung, übrigens in allen Bereichen unseres Lebens, keineswegs nur in der Wissenschaft, abspielen. Und nach so einer Phase der wunderbaren Bejubelung, dass dieser neue virtuelle Raum ja auch eigentlich der Menschheit sozusagen nur zum Glück beschieden sein wird, gab es viele Phasen der Ernüchterung. Und inzwischen begreifen wir allmählich, um welche Fragen wir uns kümmern müssen. Vergessen wir nicht, es ist eine Phase, die kaum mehr als 20 Jahre her ist. Und die uns, wenn wir das ein bisschen mit Abstand und im historischen Kontext bewerten, in der Tat aufgibt, alle unsere gesellschaftspolitischen Fragen neu zu denken, wie Professor Mittelstraß das schon gesagt hat. Er hat uns mit dem Unterschied, den er gemacht hat, zwischen Wissen als Verfügungswissen unseres Verstandes und Orientierungswissen als Ausdruck unserer Vernunft, erläutert. Und mit dieser Erläuterung hat er in wunderbarer Klarheit dargelegt, dass die Arbeit am Begriff des Wissens, dem Verständnis der Wissensgesellschaft, vorausgehen muss. Verfügungswissen als positives Wissen, wie etwas ist, wie etwas geht, Orientierungswissen hingegen als regulierendes, regulatives Wissen, wie etwas sein und gehen soll. Und meine Damen und Herren, und genau um dieses regulierende Wissen ist es nicht zum Besten gestellt. Ich folge Professor Mittelstraß in dieser Analyse, denn Wissenschaft und nicht nur die Wissenschaft hat in der Beschleunigung unserer Zeit, in der dynamischen Entwicklung, die ich eben nur skizziert habe, zugleich auch mit dem enormen Effizienzdruck, dem wir alle unterliegen, und mit dieser enormen Konkurrenz, die inzwischen eine Konkurrenz im Weltmaßstab ist, tatsächlich partiell dieses Wissen aus dem Auge verloren. Und das, obgleich Deutschland einmal eine große geisteswissenschaftliche Tradition hinsichtlich gesellschaftlicher Normen hatte. Ohne die Unterscheidung von to know that, Faktenwissen, to know how, Handlungswissen, Anwendungswissen, wenn Sie so wollen, und to know why, Begründungswissen, so nennt das Sandra Pabst, eine Philosophin aus Heidelberg, die auch in London lehrt, liefe jede soziologische Beschreibung von Gesellschaftsformen ins Leere. Oder man kann auch sagen, vor die Wand. Auch jene Beschreibung der Wissensgesellschaft, in der sich ja nach Ihnen, Herr Professor Mittelstraß, so etwas wie eine Weltformel für die zukünftige Gesellschaft des 21. Jahrhunderts verbirgt. Eine knappe Erinnerung etwa an die zerknirschten Aussagen der mächtigsten Politiker und Wirtschaftsmagnaten unserer Welt beim Globalen Forum in Davos im Jahre 2012 dürfte genügen, um dieser Diagnose Plausibilität beizumessen. Schauen wir uns also an, wie der Begriff der Wissensgesellschaft in der Politik unseres Landes verstanden wird. Mein erster kleiner Abschnitt. Werfen danach einen Blick auf die dahinterstehenden Theorien in der internationalen sozialwissenschaftlichen Debatte. Mein zweiter kleiner Abschnitt, ich streife das nur, zeichne nach, welche Überlegungen daraus im letzten Jahrzehnt Eingang in die internationale politische Diskussion gefunden haben. Drittens, und welches Mandat die multilaterale Kulturpolitik daraufhin erhielt und was für die Vereinten Nationen heute daraus folgt. Eins, Daniel Bell ist einer der Väter dieses Begriffs einer globalen Wissenschaftsgesellschaft oder Wissensgesellschaft. Er hat eine knappe, nichtsdestoweniger klare Zusammenfassung dieser gängigen These der Gesellschaftstheorie zu Papier gebracht, wonach die westliche Gesellschaft sich im Übergang von der Industrie zur Wissensgesellschaft befindet, der in seiner dramatischen Wirkung dem Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft im 19. Jahrhundert in nichts nachsteht. Sie finden dieses auch im Deutschen Bundestag zu Beginn des 21. Jahrhunderts in der Enquete, in dem Bericht der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft im Jahre 2002 herausgegeben, in dem gleichnamigen Kapitel Globale Wissenschaft. Wie gesagt, ein Begriff, der von dem US-amerikanischen Soziologen Daniel Bell 75 im Rahmen seiner Theorie der postindustriellen Gesellschaft geprägt worden war. Im Singular Wissensgesellschaft als eine Art Weltformel. Auslöser des sich in den Industriestaaten vollziehenden grundlegenden Wandels sei die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechniken, kurz IKT. Die Debatte, so der Bericht, reihe sich nahtlos in die langjährigen Auseinandersetzungen hinsichtlich eines permanenten Strukturwandels westlicher Industrienationen ein, der überwiegend als Entwicklung und Durchsetzung der Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft beschrieben worden sei. Der Deutsche Bundestag hatte bereits 1998 eine Enquete-Kommission eingesetzt, um Hinweise auf die gesellschaftlichen Auswirkungen der neuen IKT zu erhalten. Er endete mit der Erkenntnis der zunehmenden, tiefgreifenden, dynamischen Globalisierungsprozesse und die erfordern es, den überwiegend nationalstaatlichen Horizont dieser Betrachtung zu überwinden und die Merkmale einer zunehmend inter- und transnationalen Vernetzung, viele von Ihnen kennen vielleicht Manuel Castells Werk des Netzes, und enormen Innovationsdynamik, besonders der IKT, zu berücksichtigen. Die Wissensgesellschaft beschleunige, so der Bericht, und intensiviere den wirtschaftlichen, sozialen und politischen, kurz gesellschaftlichen Übergang in eine globale Wissens- und Weltgesellschaft. Es sei eine der zentralen Herausforderungen für die Politik, diesen Übergang und die Rahmenbedingungen der sich entfaltenden Gesellschaftsformationen angemessen zu gestalten. Mein zweiter Abschnitt, die theoretische Debatte. Saskia Sassen, einer der international brillantesten Sozialwissenschaftlerinnen, konstatiert in den Debatten der Zeit eine Tendenz, Technologien in Kategorien von technischem Eigentum zu fassen und zu verstehen, also nicht nur im Sinne von Transport, wie Professor Mittelstraß das bei dem Begriff Information genannt hat, sondern tatsächlich technisches Eigentum und den Bezug zur soziologischen Welt als einen der bloßen Anwendungen und der damit nicht zu ändernden Auswirkungen zu beschreiben. Sassen schrieb in einem bahnbrechenden Artikel im Jahre 2004, die Herausforderung für die Sozialwissenschaft sei nicht so sehr, das Gewicht der Technologie zu leugnen, als vielmehr analytische Begriffe zu entwickeln, die es uns erlaubten, die komplexen Wechselwirkungen von Technologie und Gesellschaft richtig zu beschreiben, zunächst mal zu beschreiben. Kein ganz kleiner Anspruch, meine Damen und Herren, angesichts der internationalen Umbrüche und der neuen Unübersichtlichkeit, die Jürgen Habermas bereits 1985 postulierte. Begriffe waren schon immer alles andere als neutral, wie Enzensberger einmal zutreffend pointierte. Und die besagten Wechselwirkungen hatte auch schon Goethe fest im Blick, als er empathisch ausrief, das Wichtigste sind die Bezüge, sie sind alles. Knapp 40 Jahre nach Daniel Bells postindustriellem Wissensgesellschaftsbegriff, knapp 30 Jahre nach Jürgen Habermas neuer Unübersichtlichkeit und vielleicht sollte man auch noch Marshall McLuhan, The Medium is the Message, erwähnen, neben Manuel Castells Netz, arbeiten sich Kulturschaffende quer durch die gesellschaftlichen Sektoren und politischen Parteien an den komplexen Wechselwirkungen von Technologie und gesellschaftlichen Normen ab. Und dabei geht es in der Tat um analytische Begriffe, um den jeweiligen Bezug und seine Begründung. Nur er erlaubt es, der Bezug, dem möglichen Ideologiegehalt von Setzungen tatsächlich auf die Schliche zu kommen. Technologie und Gesellschaft. Wir müssen fragen, um welchen gesellschaftlichen Sinn es geht, wie fragil unsere Ordnungen derzeit sind, welche Rolle kulturelle Prägungen spielen als Kontexte unserer Begriffe und Denkkategorien. Das können Sie sich im internationalen Geschäft angesichts unterschiedlicher Herkünfte und Kulturtraditionen leicht denken. Und was die Antwort auf die Krise der etablierten und zunehmend erschütterten Sicherheit auch unserer eigenen Überzeugung sein kann. Alice im Wunderland, ich nutze die amerikanische Leidenschaft für Erzählungen gerne auch selbst, kam an eine Gabelung in der Straße. Verzweifelt überlegte sie, ob sie rechts oder links gehen solle und vor allem, wonach sie das sinnvollerweise entscheiden könne. In ihrer Ratlosigkeit wandte sie sich an den stoisch am Straßenrand sitzenden Kater. »It doesn't matter«, antwortete das Tier ungerührt. Das brachte Alice auf. »Why not?«, fragte sie verständnislos. »Because we need a new compass.« Mein drittes kleines Kapitel. Es geht um internationale Kulturpolitik. Um diesen Campus, meine Damen und Herren, ringen die Vertreter von 198 Staaten in den Kommissionen und Konferenzen der UN-Sonderorganisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation beständig. Es sind Diplomaten und Experten des in keiner anderen UN-Sonderorganisation unvergleichlich breit gefächerten Mandats der UNESCO. Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Das geht von Hydrologie über frühkindliche Bildung bis zur Wissenschaftsethik. Und wie gestern verhandelt, die Wissensgesellschaft und ihre ethischen Prinzipien angesichts eines globalen Netzes. Sie ringen um diesen Kompass in den Expertenkonferenzen und Thinktanks zur Zukunft der Disziplinen. Und der politischen Umsetzbarkeit. Es ist ein Mandat der Friedenssicherung. Ein Future Forum, ein Zukunftsforum der UNESCO 2009 in Paris zu Knowledge Societies wurde von dem Vortrag des früheren portugiesischen Kultusministers Roberto Carneiro eröffnet. Carneiro bezog sich auf einen damals weltberühmten deutschen Mathematiker Carl Gustav Jacobi, ein Ordinarius für angewandte Mathematik in Königsberg, er stammte aus Potsdam, der, wie gesagt, der deutschen Mathematik in seiner Theorie vor allem der elliptischen Funktionen im frühen 19. Jahrhundert Weltgeltung verschafft hatte. Für Carneiro ist die Ellipse ein elementares Bild der Neuzeit, denn je nach unserem Blickwinkel haben wir eine völlig andere Perspektive. Er hat uns daran erinnert, Carneiro, dass wir sozusagen am Punkt des Umbruchs stehen. Und am Punkt des Umbruchs solle man sich keineswegs, wie man denken könnte, wenn Sie sich die Bewegung einer Sinuskurve vorstellen, bedingungslos nach vorne schwingen, man solle sich viel mehr zurückschwingen, um sich auf jene Punkte zu besinnen, die man in die neue Zeit mitnehmen muss, bedingungslos möchte jedenfalls. Genau an diesem Punkt, glaube ich, sind wir. Die Erzeugung und Verteilung von Wissen, so lässt sich der Punkt des Umbruchs beschreiben, hat eine vorrangige Bedeutung in der Wertschöpfung der gesellschaftlichen Entwicklung und im individuellen Bewusstsein eingenommen. Die Generierung von Wissen, die Verfügung über Wissen, der Zugang zu Wissen, die Anwendung von Wissen bestimmen damit auch international zunehmend alle Dimensionen des Lebens und der Arbeitsformen, aber auch der globalen Machtauseinandersetzungen. Die Digitalisierung der Austauschprozesse verändert dabei in dramatischer Weise zugleich die Formen der Wertschöpfung im Zyklus von Schöpfung, Anwendung, Herstellung, Vertrieb und Verzehr oder Genuss des jeweiligen Produktes oder der jeweiligen Dienstleistung. Im Unterschied zur reinen Information setzt Wissen individuelle Erfahrung und reflexive Aneignung voraus. Vereinfacht gesagt, ist Wissen verarbeitete Information. Die Möglichkeit zur Verarbeitung ist nicht voraussetzungslos, ganz im Gegenteil. Professor Mittelstraß hat hier zu Recht die Bildung eingeführt. Auch im Sinne der Fähigkeit zur kritischen Überprüfung. Es handelt sich eben nicht um die unendliche Leichtigkeit des Seins einer überschwemmenden Informationsgesellschaft. Der Visionär Carneiro bezog sich in Paris auf den Sozialwissenschaftler Manuel Castells, als er die Begriffsgeschichte so erläuterte. Die Metaebene von Daten sei Information. Die Metaebene von Information sei Wissen. Die Metaebene von Wissen sei Lernen. In unserer Welt vor allem gemeinsames Lernen. Und die Metaebene von Lernen schließlich sei Bedeutung. Und darum geht es ihm, die soziale Bedeutung zu begreifen und mit geteiltem Wissen gesellschaftlich Sinn zu erzeugen. Für Carneiro ist das der Sinn aller Bildung. Carneiro ist damit einem aufgeklärten Bildungsbegriff verpflichtet, wie ihn trefflich in der Tat Wilhelm von Humboldt fern aller Gelehrtenhuberei einzelner Disziplinen formulierte, und ich habe hier den Satz stehen, den Professor Mittelstraß auch schon zitiert hat, so viel Welt als möglich zu ergreifen und so eng wie möglich mit sich zu verbinden. Im Unterschied zu reiner Information setzt Wissen also Erfahrung und reflexive Aneignung voraus und die Wissensgesellschaft gemeinsam geteilten Sinn, was ohne Austausch, ohne Verhandlung, ohne Kommunikation nicht national, aber mit im sicher auch nicht im Weltmaßstab zu haben ist. Wie gehen wir mit dieser Erkenntnis um? Seit vor 40 Jahren der Club of Rome seine Studie über die Grenzen des Wachstums präsentierte, Sie erinnern sich, die die Welt verschreckte und die neue, nachhaltige, grüne Bewegung weltweit anschob, gibt es eine steile Lernkurve. In ihr zeigt sich der Wesensgehalt dessen, was Goethe mit seinem empathischen Ausruf »Das Wichtigste sind die Bezüge, sie sind alles« wohl meinte. Den ersten Bezug stellte die Antwort der internationalen Gemeinschaft auf den Report des Club of Rome, der sogenannte Brundtland-Report 87 her, zwischen den Grenzen des Wachstums und der menschlichen Entwicklung. Der zweite Bezug hieß Entwicklung, Entwicklung und Nachhaltigkeit. Er führte zum Erdgipfel von Rio 1992 und dem Prozess der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, in der wir noch mittendrin stecken, jedenfalls in diesem Jahr. Der dritte Bezug hieß Kultur und Entwicklung und folgte 1995 mit dem gleichnamigen Weltbericht von Pérez de Cuellar, dem paradigmatischen Titel führend Our Creative Diversity, unsere kreative Vielfalt. Der vierte Bezug von Kultur und menschlicher Entwicklung wurde in der dritten Weltkulturkonferenz 1998 in Stockholm hergestellt mit der berühmten Formel des Aktionsplans Cultural Goods and Services should be fully recognized and treated as being not like other forms of merchandise, konnten also nicht behandelt werden wie Schnürsenkel oder Seife, die man schlicht handelt auf dem Markt. Was folgte, war 2001 die Deklaration zur kulturellen Vielfalt, einvernehmlich getragen von den UNESCO-Mitgliedstaaten und dann damit eine Art Softlaw, die Vorstufe eines Völkerrechtsvertrages, der 2005 verabschiedet werden sollte. Zwischendurch aber gab es noch einen interessanten Erdgipfel. Sie erinnern sich vielleicht dunkel in Johannesburg 2002, der diesen Zusammenhang neu dachte und neu bewusst machte. Wir seien nicht nur von einer physischen Umwelt umgeben, vielmehr in zunehmendem Maße auch von einer virtuellen Umwelt, dem Netz, das unsere Kultur in wachsendem Umfang definiere, so der damalige französische Staatspräsident Jacques Chirac in Südafrika. Eine Bemerkung, mit der er den Zusammenhang von kultureller und biologischer Vielfalt und die durch sie definierten Entwicklungsmöglichkeiten in unserer Kultur schlagartig deutlich machte. Diese Formulierung wies den Weg zur Ausarbeitung der Konvention zur kulturellen Vielfalt, diesem Völkerrechtsvertrag von 2005 auf der 33. Generalkonferenz. Regelungsgegenstand dieses neuen normativen internationalen Instruments ist der Schutz und die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Wie in der praktischen Konkordanz im internationalen Recht setzt dies auch eine Konkordanz der Politiken von Handelsrecht, Urheber, Wettbewerbsrecht ebenso voraus wie etwa Forschungs-, Bildungs- und Medienpolitik. Diese Konkordanz von Politiken zur Umsetzung der international verstandenen und im internationalen Recht verankerten Prinzipien jener Lernkurve, die ich beschrieben habe, dieser letzten 40 Jahre, das ist vermutlich das schwierigste Kapitel und vor dem stehen wir. Für die Regulierung gibt die Konvention Handlungsprinzipien ebenso vor, etwa das Prinzip der Technologieneutralität, über das wir gerade derzeit streiten in Deutschland, hinsichtlich beispielsweise der sogenannten Netzneutralität, sollen alle den gleich schnellen Zugriff auf das Netz haben. Wie Regulierungsziele, nicht zuletzt das der Medienpluralität und die Mittel zur Erreichung der Ziele, hier werden ausdrücklich Public Institutions, Public Domains genannt, im Interesse der Öffnung des Zugangs der Menschen zu Inhalten mit Blick auf die Interessen einer Wissensgesellschaft, Zugang unabhängig von Finanzkraft oder Machtstärke. Es gibt, wie Sie jeden Tag erfahren, zunehmende Begehrlichkeiten, proprietäre Systeme zu entwickeln, uns die Zugänge nur unter bestimmten Bedingungen zu erlauben, beispielsweise zu bezahlen und abgeschöpft und kontrolliert Wissen zu verteilen. Die Konvention jedenfalls gibt den Staaten die Möglichkeit, Entscheidungen von Regulierung im Interesse ihres Gesellschaftsbildes und Modells zu entwickeln. Mein vierter Punkt. Das Mandat der UNESCO beim Aufbau von Wissensgesellschaften, meine Damen und Herren, Sie mögen es schon gemerkt haben, wir sind mit diesem Thema mitten in diesem Mandat. Die UNESCO erkannte sehr frühzeitig, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, das enorme Potenzial von Kommunikation im Sinne eines Framings unserer Kultur, wenn Sie so wollen. Das UNESCO-Mandat beinhaltet dieses Ziel, den freien Austausch von Idee durch Wort und Bild zu erleichtern und durch freien Meinungs- und Wissensaustausch die Beziehungen zwischen den Völkern zu entwickeln und zu vertiefen. Aufgrund der vereinfachten Möglichkeit, neue Informationen zu produzieren, zu bewahren und zu verbreiten, erschien das Internet zunächst als absolut probates Mittel zur Umsetzung dieses Mandats. Das Internet als Medium, das die Welt miteinander vernetzt. Es ließ die Vision eines universellen Ideen- und Wissensaustauschs zwischen Menschen aller Völker der Welt, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihres Alters und Sozialstatus, in greifbare Nähe rücken. Das war die Hoffnung. Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern in Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit soll diese multilaterale Organisation UNESCO beitragen. Da das Entwicklungspotenzial einer Gesellschaft heute weniger in seinem Reichtum an natürlichen Ressourcen hängt, als mit an seiner Fähigkeit, Wissen zu generieren, zu verbreiten und zu nutzen, dies jedoch unter unterschiedlichsten Ausgangsbedingungen heute geschieht, stellen sich drei Forderungen an die je konkrete Ausprägung der Wissensgesellschaft. Sie soll inclusive sein, also alle Menschen einbeziehen und nicht ausgrenzen. Sie soll diverse sein, vielfältig und plural im Sinne der Vielfalt der Kulturen, aber auch der Meinungen. Und sie soll tragfähig und nachhaltig, also sustainable sein, als gesamtes Gesellschaftsmodell. Die Verwendung des Plurals Wissensgesellschaften im 21. Jahrhundert trägt zusätzlich der kulturellen Vielfalt Rechnung, die der globalen Vernetzung durch Kommunikations- und Informationstechnologie inhärent ist und zeigt, es gibt vielfältige Spielformen, auch vielfältige Entwicklungsstadien der Wissensgesellschaft. Allen Spielformen ist konzeptionell die Bindung an die Menschenrechte eigen und die Bindung an die vier Prinzipien der sogenannten Modern Knowledge Societies. Und das sind Meinungs- und Pressefreiheit, Zugang aller zu Informationen und Wissen, Bildung für alle als internationales Ziel und kulturelle Vielfalt. Diese vier Prinzipien der Wissensgesellschaften machen deutlich, dass es sich um ein interdisziplinäres Konzept handelt. Die Schaffung von Wissensgesellschaften setzt Anstrengungen im Bildungs-, im Wissenschafts-, im Kulturbereich ebenso voraus wie die Sicherstellung von Meinungs- und Informationsfreiheit. Moderne Wissensgesellschaften, meine Damen und Herren, verstehen sich als gerecht, offen, als partizipatorische Gesellschaften. Ihr Aufbau basiert auf vier Säulen, die zentral für die gesamte Arbeit der UNESCO im Bereich von Information und Kommunikation sind. Es geht um den Wissensaufbau, es geht um den Wissenserhalt, um den Wissenserwerb und den Wissensaustausch. Und da geht es um die Prinzipien Zugang, Bildung, kulturelle Vielfalt. Der im November 2005 im Jahr von Tunis erschienene UNESCO-Weltbericht Towards Knowledge Societies, 2005 veröffentlicht, forderte die Regierung weltweit auf, den vier Prinzipien von Wissensgesellschaften politisch Priorität einzuräumen. Als größtes Hindernis für deren Entstehen bezeichnet der Bericht die Wissenskluft damals, die nach wie vor zwischen Industrie, Schwellen und Entwicklungsländern bestehe. Dies geht bei weitem über die sogenannte digitale Kluft, die den Zugang zu Informationstechnologien und dem Internet bezeichnete, hinaus. Eine größere Kluft als je zuvor, so der Bericht, trenne Länder mit großem Forschungs- und Entwicklungspotenzial, gut ausgebauten Bildungssystemen und einer großen Bandbreite von Lern- und Kulturangeboten von Ländern mit mangelhaften Bildungssystemen und finanzschwachen Forschungseinrichtungen. Von der Technik erstmal gar nicht zu reden. Diese leiden zusätzlich unter den Folgen des Brain Drain, der Abwanderung ihrer hochqualifizierten Arbeitskräfte. Für die UNESCO sind die digitale Kluft und die Wissenskluft keine technischen Begriffe. So viel, glaube ich, ist verständlich geworden. Vielmehr soziale Dimensionen mit vielfältigen Ausprägungen. Im Zentrum einer nachhaltigen Entwicklung stehen die Fragen, wie Inklusion, Nachhaltigkeit, Vielfalt gelingen können. Es ist die Frage danach, wie die Menschenrechte in einem globalen Netz tatsächlich verwirklicht werden können, so dass sie national in politische Strukturen sich umsetzen. Der Entwurf einer Internetcharta, angelehnt an die Charta der europäischen Menschenrechte, scheiterte an der mangelnden Unterstützung der Vereinten Nationen und nicht nur aufgrund eines anderen Verfassungsverständnisses. Die USA hatten 2005 damals den chinesischen Markt vor Augen für Google und inzwischen, wie Sie wissen, hat sich Google zumindest von Festlandchina längst wieder zurückgezogen. Das UNESCO-Konzept der Wissensgesellschaften beruht auf der Überzeugung, dass das Tempo globaler Entwicklungsprozesse auch davon abhängt, inwieweit wir bestehende Wissensklüfte vermindern und das Entstehen von neuen verhindern können. Diejenigen, die unbeschränkt Zugang zu Wissen haben, Wissen als Handlungsmöglichkeit, können es nutzen, um mehr Wissen zu generieren. Umgekehrt wird es für diejenigen, die keinen oder nur geringen Zugang zu Wissen haben, immer schwieriger, diese Lücke zu schließen. Es gibt dann einen exponentiellen Abstand. Und natürlich profitieren, selbst bei gleichem Zugang zu Wissen, all diejenigen mehr, die ein höheres Bildungsniveau erreicht haben, mehr als diejenigen, die nur eingeschränkten Zugang zu Bildung haben. Das macht deutlich, warum die Spaltung tatsächlich nicht so einfach zu überwinden ist. Überlagert wird das Phänomen der Spaltung derzeit vom engen Zusammenhang zwischen Wissen, Meinungsfreiheit und Demokratie. Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 lautet: Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Dieser Artikel erhält mit der Entstehung von Wissensgesellschaften im 21. Jahrhundert ganz neue Bedeutung. Wir haben die dramatischen Entwicklungen vor Augen. Bei der 36. UNESCO-Generalkonferenz forderte China ungeniert, das weltweite Netz der jeweiligen nationalen Gesetzgebung zu unterwerfen, was auf das Auseinanderbrechen des globalen Mediums in im Grunde genommen nationale Ghettos, in fraktionierte, teils autokratisch kontrollierte Ghettos hinausliefe. Die USA wiederum versuchten, eine Resolution zu blockieren, die sich mit den neuen ethischen Fragen im globalen Netz befasste und mit dem Hinweis, das Netz sei frei und müsse es bleiben. Es sei ja schließlich ein Markt, ein Weltmarkt. Wer die Regeln des Netzes bestimmt, davon war damals nicht die Rede. Milliarden von Menschen weltweit nutzen das Internet, das Medium als Markt, als Infrastruktur, als öffentlichen Raum. Aber vermutlich hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie eine Struktur für alle diese Belange der Menschheit gegeben. Auch wenn man weiß, dass das Netz natürlich ein Netz der Netze ist, die zum Teil unterschiedlichen Bedingungen unterliegen. Aufgrund seiner immer höheren Komplexität und der Möglichkeiten des interaktiven und kumulativen Austauschs von Wissen und einer neuen Kultur des Tausches überhaupt, wächst der Bedarf an Kompetenzen, an verständlichen Regeln, an Plattformen mit frei verfügbaren Inhalten, die wir benötigen, um von diesen Technologien alle profitieren zu können. Open Educational Resources ist zum Beispiel eine Plattform, die die UNESCO intensiv betreibt und zur Verfügung stellt weltweit, Materialien, die ihr zur Verfügung gestellt werden, aber auch eben die freien Zugänglichkeiten von urheberrechtsgeschützten Materialien. Mein fünfter Punkt: Wissen, Macht und Netz. Der partizipatorische Ansatz bietet großes Potenzial für die Gemeinschaft der Nationen auf dem Weg zur modernen, inklusiven, gerechten, nachhaltigen und humanen Wissensgesellschaft. Bei allen Brüchen, die wir sehen. 70 Jahre nach der Gründung der UNESCO in London und 10 Jahre nach der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der kulturellen Vielfalt zeigt sich, für die Herausforderungen einer globalen Welt benötigen wir einen neuen Humanismus, der Wissen nicht als Machtinstrument der Interessendurchsetzung versteht, sondern tatsächlich als Distinktionsgewinn im alten und doch so sehr aufgeklärten und damit modernen Sinn. Das Wissen Handlungsmöglichkeiten eröffnet und Wirklichkeit verändern kann. Nach Kant haben wir die Bedingungen für diese Möglichkeit zu schaffen, durch eine sektorübergreifende Kulturordnungspolitik, die die international gezeichneten Prinzipien beherzigt. Wir müssen sie neu entdecken, neu auf den Prüfstand stellen und unter interkulturellen und internationalen Bedingungen gemeinsam versuchen, neu zu definieren. Aber wir brauchen keine neuen Standards, wir haben sie. Nur wenn die politische Gestaltung bis in die Handelsverträge der WTO von diesen Parametern mit ausgeht, wird sich ereignen, was John Stuart Mill in The Spirit of Age im Vertrauen in die aufklärerische Funktion von Wissen schrieb. Allgemeiner Fortschritt ist möglich, nicht als Ergebnis der Zunahme von Weisheit, sondern aufgrund der Verbreitung von Wissen um den Zustand der Welt. Von Professor Julian Niederrümelin von der Ludwig-Maximilian-Universität in München, der in einem kleinen Artikel »Das Internet als Chance, die Konturen einer Weltzivilgesellschaft zu entwickeln« Folgendes schreibt. Ich zitiere nur auszugsweise. In den Feuilletons dominieren seit Jahrzehnten die Botschaften der Postmoderne. Verabschiedung des Subjektes, Ende der großen Erzählungen von Vernunft und Verantwortung, Ende des Fortschritts. Kaum jemand scheint aufzufallen, dass jede dieser Botschaften, die wir so oft lesen, durch den mächtigsten Diskurs der Gegenwart widerlegt wird. Am 18.12.1948, also 3 Jahre nach der Gründung der UNESCO, verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen, die in ihrer Klarheit und Prägnanz bis heute unübertroffen ist. Und damit wird nicht nur sozusagen ein neues Kapitel aufgeschlagen, sondern eine neue Säule, wie das Niederrümelin nennt, geschaffen in der internationalen Politik. Die zweite Säule der Vereinten Nationen neben der ursprünglich zweifellos dominierenden, der kollektiven Sicherheit. Und es war nicht der Westen, der ein kleines Zeitfenster der Nachkriegsgeschichte nutzte und in einem Oktroi die westliche Tradition der Menschenrechte der weiteren Entwicklung der Weltgemeinschaft auferlegte. Das, was von links als Ausdruck einer neokolonialen Attitüde interpretiert wird und von rechts als Beleg für die Unverträglichkeit der westlichen Demokratie mit außereuropäischen Kulturen behauptet wird, hat ja gar nicht stattgefunden. Es war nicht der Westen, der die Menschenrechte zur zweiten normativen Quelle einer angestrebten globalen Friedensordnung etablierte. Vielmehr versuchten zwei starke politische Kräfte des Westens der damaligen Zeit gerade dieses zu verhindern, das Pentagon und Großbritannien. Es gab damals 4 treibende Kräfte für die Etablierung der Menschenrechte als zweite Säule neben der kollektiven Sicherheit. Das waren die jüdischen Organisationen, zumal diejenigen in den USA, die Witwe des vom 2.4.45 verstorbenen, aber nach wie vor hochgeschätzten vormaligen US-amerikanischen Präsidenten Eleanor Roosevelt, die südamerikanischen Staaten, die sich in einer Konferenz bereits ein halbes Jahr zuvor der Verabschiedung auf der Grundlinien schon in einem Papier verständigt hatten und die unterdessen größte Demokratie der Welt, nämlich Indien. Und die beste Rede hielt, nach meines Erachtens, schreibt Niederrümelin, der Delegationsleiter Indiens, der den größten philosophischen und spirituellen Zusammenhang, in dem der Menschheitsdiskurs steht und der diesen in ganz unterschiedlich kulturelle und spirituelle Traditionen anschlussfähig macht, am deutlichsten erahnen ließ. Die Entwicklung, schreibt er weiter, des Menschenrechtsdiskurses zeigt, dass es möglich ist, sich über kulturelle, weltanschauliche und politische Differenzen hinweg auf Prinzipien der Humanität zu verständigen. In diesem Sinne ist Humanismus zur globalen Leitkultur, sozusagen tatsächlich dem wirklich Neuen in der sogenannten Postmoderne geworden. Dieser Humanismus ist kompatibel mit verschiedenen kulturellen Prägungen und religiösen Traditionen. Dieser Humanismus ist unverträglich mit Willkürherrschaft, Diktatur, Ausgrenzung, Verfolgung von Minderheiten, Diskriminierung und so weiter. Die Staats- und Gesellschaftsform, die diesem Humanismus entspricht, ist die Demokratie. Und meine Damen und Herren, für die Zukunft der Demokratie in der digitalen Zeit, im Zeitalter des Internet, sind wir frei nach Kant alle selbst verantwortlich. Ich danke Ihnen sehr.
Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission über die Wissensgesellschaft als Idee des neuen Humanismus. Sie hat ihren Vortrag am 15. März 2015 in Düsseldorf gehalten, auf der Tagung Die Zukunft der Wissensspeicher, der Gerda-Henkel-Stiftung und des Konstanzer Wissenschaftsforums.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.